Zeit Camping, dein Podcast rund ums Campen.
Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Inside Camping, dem mit Sicherheit besten Camping-Podcast der ganzen Galaxie, das mal auf jeden Fall. Ich habe heute nicht nur den lieben Philipp dabei, hallo Philipp.
Hallo, guten Tag.
Sondern es gibt hier noch einen weiteren spannenden Gast, den Martin Silbert. Und der, Martin, wer bist du denn eigentlich?
Hi, ja, erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin der Martin Silbert, auf gut Deutsch gesagt, betreibe seit ein paar Jährchen schon Gebrauchtwagenhandel für Wohnmobile und Wohnwagen. Das heißt, wir sind Gebrauchtwagenhändler im Campingsegment und das bin ich, 26 Jahre alt, seit über 10 Jahren jetzt schon in der Branche, mit 16 eingestiegen und ja, freue mich, heute dabei zu sein.
Ja, ich wollte noch kurz zum Eingang sagen, den Martin verfolge ich schon ein bisschen länger, da er auch auf YouTube unterwegs ist und es gibt ja nicht so viele Händler, die auf YouTube sind und dann hatte ich mal auf ein Video reagiert, was er hochgeladen hat. Max, so haben wir uns tatsächlich auch kennengelernt damals.
Ja, genau.
Und der Martin, den habe ich dann angeschrieben, ob das für ihn in Ordnung ist. Und dann hat sich so der Kontakt entstanden und ich dachte mir, das passt gut und ich dachte mir vor allem auch, wäre das vielleicht mal eine interessante Podcast-Folge, ne?
Das ist ja schon deshalb spannend, weil ich bin ja quasi der einzige Kunde hier in der Runde. Ich werde euch beide natürlich brutalst auseinandernehmen. Nee, das nun auch nicht. Aber es ist ja tatsächlich so, ganz offensichtlich hier zwei Jungunternehmer am Start, muss man ja auch sagen. Also beim Philipp habe ich ja schon gestaunt. Und Martin, du bist ja noch jünger.
Ja, ich bin frische 26, vor 3 Monaten geworden, nicht mal 3 Monaten, knapp 2,5. Und bin mit 16 in die Branche eingestiegen, zufälligerweise, also ich bin nicht mal irgendwie in elterlichen Betrieb, sondern ich habe das Ganze schon mit 16 mit unter anderem mit dem Vater zusammen aufgebaut und ja, von Anfang an bis jetzt, 10 Jahre später dabei, 10-jähriges Jubiläum hätten wir so gesehen, krass, theoretisch dieses Jahr.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann bist du zwar Händler, aber nicht Vertragshändler von irgendwelchen Marken, sondern Gebrauchtfahrzeughändler.
Richtig, ich verkaufe ausschließlich Gebrauchtfahrzeuge, markenfrei, das heißt, bei mir kannst du einen Ahorn kaufen, bei mir kannst du aber auch einen Morello kaufen und hin und wieder auch mal andere Marken, das heißt, wir sind da ziemlich offen, verkaufen eigentlich alles, was uns in die Hände kommt, ich sag mal, der klassische Gebrauchtwagenhändler und bin da sehr offen gestreut für alle Fabrikate, Fahrzeuge und wir haben tatsächlich auch von 5.000 Euro Fahrzeuge bis hin zu mal 150.000 Euro Fahrzeuge, alles mal im Bestand.
Okay.
Was mich mal interessieren würde, wärst du da offen für eine Marke generell einfach? Also wenn da jetzt, da würde jetzt irgendein Hersteller klopfen und würde sagen, wir finden die Arbeit, die du machst, super, wir würden da gerne mal mit dir was Kleines aufbauen.
Schwierig. Ich würde euch einfach mal kurz vielleicht für die Leute, die es auch hier interessiert an dem Podcast, sagen, wie das Ganze hier überhaupt so zustande kam oder wieso ich das überhaupt jetzt seit 10 Jahren mache.
Ja, gerne.
Ich mache mal eine Kurzfassung. Ich könnte jetzt richtig ins Detail gehen, aber um es kurz zu fassen, haben wir damals ein Mietfahrzeug gekauft, um es einfach zu refinanzieren, haben wir es vermietet, so wie viele auch anfangen. Meine Schwester war im Leistungssport tätig und mit dem ersten Fahrzeug haben wir dann gemerkt, hey, das hat ja Potenzial und dann aus geplanten Nutzungen war nicht eine eigene Nutzung. Wir haben das Fahrzeug ausschließlich vermietet. Im nächsten Jahr kam dann das zweite. Ich war frisch in der Ausbildung zum Bürokaufmann, war 16 Jahre alt, ganz frisch geworden. Mein Vater hat keine Zeit gehabt, die Kunden zu bedienen am Handy und war auch gar nicht so weit. Handy, Kleinanzeigen und was es alles gibt, das habe ich dann gemacht. Ja, und dann ich hatte damals zum Glück in meinem ersten Ausbildungsjahr ein Einzelbüro, habe dann eigentlich nichts gearbeitet, sondern nur für unser Unternehmen, was wir da aufgebaut haben, irgendwas im Internet geschrieben. So ging das dann los. 3 Jahre später war ich mit der Ausbildung fertig, hatte 5 Mietfahrzeuge, war dann gerade frisch 19 geworden und dann kam der Entschluss, und so komme ich jetzt auch aufs Thema Neufahrzeuge, dann kam der Entschluss, hey, die Branche macht mir Spaß, ich habe Bock, ich will das, ich habe das gelebt, ich habe das gefühlt und habe dann kurz entschlossen von heute auf morgen mich einfach beworben bei einem Großhändler im Mainzer Raum, wurde auch da mit 19 Jahren angenommen, was mich gewundert hat, muss dazu erwähnen, ich habe dem Händler damals erzählt, im Bewerbungsgespräch, verkaufen ist mein Leben, ich habe schon so viele Wohnmobile verkauft und liebe es und bin da total drin, habe aber in Ehrlichkeit nicht ein Wohnmobil bis zu dem Tag verkauft. War frische 19 und ja, kam frisch aus der Ausbildung raus, habe habe noch nie in meinem Leben großes Geld verdient davor. Die Vermietung hat sich halt getragen. Mit ein, zwei Fahrzeugen kannst du jetzt in der Vermietung, das ist, ich sage immer, das ist Hobby und Leidenschaft und kein Unternehmertum. Das muss man echt wollen. Und habe dann ja mit 19 Jahren Neufahrzeuge verkauft und habe dann tatsächlich im ersten Jahr schon die Rekorde in der Firma da gebrochen. Und so kam der Entschluss dann irgendwann, Wohnmobilhändler zu werden, ne, oder mit reinzunehmen, habe mir damals den Entschluss getroffen, hey, um das Ganze zu lernen, muss ich das irgendwo anders machen, weil jetzt hier, ich habe kein Kapital, ich habe nichts, um mit dem Handel zu starten. Ich hatte, wie gesagt, frisch aus der Ausbildung 600 Euro im Monat verdient und habe dann einfach als Verkäufer losgelegt, habe gesagt, jetzt habe ich keine andere Wahl, stand dann da mit 19 und habe dann tatsächlich mein erstes Fahrzeug ein paar Tage später verkauft. Das ist so die Kurzfassung. Und da kam ich auf das Segment Neufahrzeuge. Und dann habe ich erstmal 4 Jahre Neufahrzeuge verkauft. Das heißt, ich habe meine Firma 7 Jahre nebengewerblich betrieben und jetzt seit knapp 3 Jahren hauptberuflich. Und diese 4 Jahre, wo ich Neufahrzeuge verkauft habe, habe ich einfach gemerkt, hey, das ist A, sehr, sag mal, eintönig. Du vertreibst nur das eine Produkt, die eine Marke. Ich meine, das Thema ist sehr vielfältig. Du weißt ja selber, so ein Wohnmobil kann von bis kosten und da kann von bis drinne sein. Und die Kunden haben von bis Wünsche und Vorstellungen. Und ich habe gesagt, irgendwie macht das Spaß, aber ich will alles haben. Ich will einen Kastenwagen für 10.000 Euro, der 30, 40 Jahre alt ist und ich stehe auf Oldtimer privat auch. Ich will aber auch die Luxusklasse von Morelo verkaufen. Ich will einfach alles. Ich will das ganze Programm. Und so habe ich mich entschlossen, hey, während dem ersten Lockdown zu sagen, komm, ich gebe jetzt Gas. Wir hatten Kurzarbeit, wir wurden heimgeschickt und die Zeit habe ich einfach genutzt und hab alles, was ich habe, an Geld und so weiter in die Firma hier reingesteckt. Alles, was ich mir erspart hatte als Neufahrzeughändler, Verkäufer, was ich da verdient hatte, alles in die Firma gesteckt und habe die ersten Fahrzeuge gekauft, ne, während dem ersten Lockdown. Und so kam das dann ziemlich schnell in der Kurzarbeit die Zeit genutzt und irgendwann ging mein Tag dann 20 Stunden gefühlt, weil ich immer wieder 1,5 Stunden zum Arbeitgeber fahren musste. Ich war dann nur noch daheim in der Heimat. Und ja, das ist so eine kleine Kurzgeschichte zu mir. Und so kam das Thema Gebrauchtfahrzeuge. Und wenn jetzt heute ein Hersteller käme und mich fragen würde, ob ich Neufahrzeuge verkaufen würde, würde ich wahrscheinlich mir das Ganze mal anhören. Aber ob ich das echt machen würde,
weißt du nicht.
Kann ich dir nicht sagen. Das hängt stark von den Bedingungen ab. Ich weiß einfach, wie es war. Und ich weiß, wie es jetzt ist. Und ich finde es jetzt tatsächlich aktuell schöner und vielfältiger. Und ich lebe das und liebe das, was ich hier mache. Und das ist dann so, weiß ich nicht. Also um dir die Frage kurz zu beantworten, weiß ich nicht. Ich würde es mir anhören. Ich würde definitiv nicht jede Marke vertreten. Aber es gibt so 1, 2 Hersteller, wo ich sagen würde, das wäre interessant, würde ich mir anhören. Ich hatte auch schon Gespräche diesbezüglich, aber damals noch von meiner Sicht aus, als ich frisch gestartet bin. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, je nach Hersteller, ich würde es mir anhören und dann würde ich gucken.
Ja, interessante Story, finde ich. Also im Prinzip ganz anders reingestartet wie ich. Also ich bin ja wirklich da mit dem Unternehmen, mit der Gümer eigentlich schon aufgewachsen und dass du das da mit der Pike aufgemacht hast, mit deinem Vater zusammen, ja, schon cool. Also das ist auch sehr beeindruckend, finde ich. In dem Alter vor allem, da schon so einen Unternehmergeist an den Tag zu legen und auch in das Risiko reinzugehen. Ich meine, wenn man weiß, was man tut, hält sich das ja auch ein bisschen in Grenzen, aber trotzdem nimmst du, kaufst du ein Fahrzeug, wo du ja nicht safe weißt, ob du es wieder weiterverkauft bekommst. Du gehst ja davon aus, du analysierst, du machst, du tust. Aber natürlich mal davon abgesehen, dass du auch schon viel Zeit investiert hast, gerade am Anfang, ne? Wenn du dann nebenher noch einen Job hast, das war mit Sicherheit stressig.
Ja, das ist bis heute ist das noch sehr stressig. Also ich führe heutzutage, also zum Glück aktuell, nicht nur das Unternehmen, sondern bin da noch in anderen Dingen mittlerweile beschäftigt, weil ich einfach sehr unternehmerisch Bock habe. Ich mir macht das Spaß, das Unternehmertum, und habe noch das ein oder andere Unternehmen nebendran, wo ich begleite. Aber mein Hauptding und meine Liebe und mein Leben widme ich dem Unternehmen hier, also der Firma Wohnmobile Silbert auf gut Deutsch gesagt. Und das ist das, wo ich morgens aufstehe und wo ich Bock habe, auf die Arbeit zu gehen. Und das fühle ich, das lebe ich, sage ich immer. Und ich glaube, das merken meine Kunden mir auch oft an, die dann hier reinkommen. Und es ist einfach schön.
Jetzt müssen wir aber, glaube ich, nochmal die Leute ein bisschen abholen. Du hast gerade den Namen schon genannt. Magst du nochmal zwei Sätze dazu sagen? Wer ist dein Unternehmen? Wie viele Fahrzeuge hast du gerade auf dem Hof stehen und wo findet man euch eigentlich?
Ja, genau, ja, stimmt.
Also, unser Name ist abgeleitet von unserem Nachnamen, sehr einfach damals gewesen, Firma Wohnmobile Silbert. Das sind wir. Wir sitzen in Niederbreitbach, das ist zwischen Koblenz und Bonn, also kurz gefasst zwischen Koblenz und Bonn, weit gefasst zwischen Köln und Frankfurt. Und ja, wir verkaufen im Jahr irgendwo zwischen 100 und 150 Gebrauchtfahrzeuge. Wir sind ein sehr kleines Familienunternehmen, das heißt beschäftigt, Vollzeit bin eigentlich nur ich hier, habe noch 8 Aushilfen, plus der Vater, der mir halt permanent hilft und immer dabei ist.
Ich wollte schon fast sagen, es hat sich gerade fast angehört, wie permanent nervt.
Das kenne ich zumindest. Nee, der ist permanent hier. Das heißt, wir leben das beide das Ganze hier. Wir leben die Firma, wir lieben die Firma. Und wir sind eigentlich Montag bis Sonntags hier anzutreffen, von morgens bis abends. Ist aber freiwillig und keiner nervt sich. Also wir sind schon ein gut eingespieltes Team. Ja. Und muss auch dazu erwähnen, ohne meinen Vater würde ich das hier wahrscheinlich mit 150 Gebrauchtfahrzeugen nie und nimmer alleine schaffen. Mhm.
Das hört er bestimmt gerne. Aber Werkstatt oder sowas habt ihr nicht, ne?
Tatsächlich haben wir Vermietung. Wir vermieten so um die 15 Gebrauchtfahrzeuge, Neufahrzeuge. Also wir haben eine Wohnmobilvermietung. Nebenbei vermieten wir auch noch ein paar Autos. Also 9-Sitzer. Wir haben eine kleine Werkstatt, arbeiten aber eigentlich nur, wir sind in einem Dorf. Das heißt, wir haben natürlich auch noch nicht so viel Laufkundschaft. Wir arbeiten eigentlich nur mit unseren Bestandskunden. Kommen natürlich jetzt aktuell viele dazu. Und auch das Thema YouTube hat einiges ermöglicht in dem Bereich. Das bauen wir gerade auch noch größer auf, die Werkstatt. Das macht dann der Vater eher, also der repariert. Ich mache nur das, was man dann am Ende des Tages mit dem Kunden regelt. Und haben wir auch, also wir haben noch eine Werkstatt. Wir haben ja ungefähr 7000 Quadratmeter mittlerweile und machen eigentlich alles, was im Campingsegment zu tun hat. Also was du damit zu begreifen und zu tun haben kannst, machen wir. Wir hatten einen Online-Shop, wir hatten hier einen kleinen Shop, den wir aber mehr als Lager genutzt haben, um den Online-Shop zu betreiben. Aber das war alles irgendwann zu viel. Wir mussten uns dann leider Gottes in manchen Bereichen verkleinern, weil der Fokus definitiv auf dem Gebrauchtwagenmarkt liegt.
Jetzt bin ich ja immer, ich bin ja der Kunde hier in der Runde, ne?
Ja.
Jetzt bin ich ja immer so Devils Advokat und muss immer die bösen Fragen stellen. Man könnte jetzt bösartig natürlich sagen, oh ja, in der Corona-Zeit war das natürlich einfach, so einen Laden aufzubauen. Also vermutlich war es das sogar, verhältnismäßig. Aber jetzt ist diese Zeit ja zum Glück, muss man sagen, vorbei. Ich glaube, es wird gerade härter, oder?
Jein, härter würde ich es nicht bezeichnen. Also wenn ich immer gehört habe, dass während Corona keine Rabatte gegeben haben und alles drumherum, das gab es bei mir auch zu Corona-Zeiten, gab es Rabatte bei mir. Also es war eigentlich üblich, dass man immer irgendwo ein kleiner Nachlass gewährt wurde. Und dadurch, dass wir nie ein Händler waren mit 100 Fahrzeugen auf dem Hof oder mehr, ging das bei uns eigentlich immer ziemlich flüssig und gut. Und bis heute, also Stand heute im August 24, kann ich sagen, dass wir aktuell noch keine Probleme haben. Unsere Fahrzeuge immer noch relativ human und gut weggehen. Liegt aber auch vielleicht einfach daran, dass wir jetzt keine 200 Fahrzeuge auf dem Hof sind, wir mit wenig Kreditlinien arbeiten und wir in dem Punkt einfach noch sehr klein aufgestellt sind und das uns natürlich vieles auch ermöglicht. Aber es ist anders geworden wie während Corona, das ist Fakt. Also es ist anders geworden, das kann ich nicht verneinen. Aber ich glaube, im Gebrauchtwagensegment ist es noch nicht so extrem angekommen wie im Neuwagensegment, weil da hört man ja aktuell sehr viel, leider Gott, Negatives. Ne? Also aus Händlersicht Negatives.
Ja, ja.
Für den Kunden natürlich positiv, wenn ich jetzt höre, ich bin ja vernetzt mittlerweile und habe, wie gesagt, auch in dem Neuwagensegment gearbeitet, ein paar Jahre lang. Und da gehen ja aktuell leider Gottes viele unter, was man so mitbekommt. Mhm. Und ich darf tatsächlich nicht meckern. Ich bin da noch mit, sag ich mal, guten Zahlen und geringen Standzeiten von Fahrzeugen bin ich da noch recht happy. Ob sich das noch ändern wird, wir lassen uns überraschen. Aber während Corona so einen Laden aufzubauen, das war natürlich ein Vorteil. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es nicht ohne Corona auch hätte gemacht. Ne?
Nee, die Frage, ja, glaube ich dir sofort. Es ist nur ja so, dass wir, glaube ich, beobachtet haben, dass während dieser Zeit es immer noch so ein paar Unternehmer gab. Und Philipp, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen.
Ja, klar.
Es gab so ein paar Unternehmer, die irgendwie blauäugig reingeballert sind und gesagt haben, ja super, das läuft ja alles prima, da kaufe ich mir gleich nochmal 2 Hektar Grundstück und baue da 3 große Hallen drauf. Und der ein oder also, andere davon, der ist glaube ich jetzt schon nicht mehr, ne?
Genau, also das haben wir auch mit, oder habe ich auch mitbekommen, der ein oder andere Händler fuhr auf einmal nicht nur ein Ferrari, sondern 4. Genau. Oder hat sich in der Innenstadt das größte Haus gebaut und hat den Cashflow, den er hatte, einfach genutzt und hat das Geld nach links und rechts rausgescherbelt, hat investiert, wie auch immer, oder hat irgendwas mit dem Geld gemacht, was er vielleicht hätte heutzutage anders gemacht. Ja, das ist so, habe ich auch oft mitbekommen und davon haben sich doch, glaube ich, manche Händler vielleicht auch noch gar nicht erholt.
Ja,
das und dann kam sein, der ja. Schlag, ne? Dann kam der Schlag. Viele sind auch in die Branche eingestiegen, also das ist ja auch wieder ein Punkt. Wenn man jetzt einfach mal bedenkt, dass die Campingbranche ja eine andere ist, wie die Automobilbranche, also dass die Prozesse auch anders laufen, der Kunde auch mit einer, sag mal, das ist ein ganz anderer Verkaufsprozess wie im Autohaus. Wenn ich jetzt einfach mal Freunde von mir höre im Autohaus, die telefonieren den Kunden nach, gratulieren ihn zum Geburtstag, das kannte ich gar nicht aus dem Campingsegment. Und das haben viele versucht jetzt reinzubringen. Viele sind in die Branche eingestiegen und ich sag mal, doof erklärt, gibt es einfach viel mehr Wohnmobilhändler, die vielleicht gar nicht so in der Materie drin sind, die gar nicht wissen, wie funktioniert ein Wohnmobil? Was ist überhaupt eine Dichtigkeitsprüfung oder eine Gasprüfung? Was muss ich da beachten und was macht man da? Und da sind natürlich viele eingestiegen, wo ich glaube, okay, vielleicht war die Erfahrung da doch zu gering oder ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, ohne jemandem da auf den Fuß zu treten, aber vielleicht sind auch einfach viel zu unerfahrene Leute in der Branche blind eingestiegen und haben sich da verkalkuliert.
Das Gefühl könnte man tatsächlich haben. Ich meine, das sieht man ja jetzt, also ich als alter Sack darf das, glaube ich, sagen. Der ein oder andere Jungunternehmer, der springt natürlich da gerne rein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr verlockend ist, wenn da plötzlich viel Geld rumliegt. Und die Fahrzeuge, die man da so kaufen kann, du hast Ferrari gerade genannt, das macht natürlich Spaß. Und ich glaube, gerade als junger Mann ist man da vielleicht schnell dabei. Jetzt habe ich hier natürlich 2 Leute am Telefon, die das beide ganz offensichtlich ganz gut und sehr professionell managen.
Ja, das Ding ist, da kann ich kurz mal eingrätschen, das waren nicht nur Jungunternehmer, das waren auch bereits beständige Unternehmer aus der Automobilbranche, kamen viele, die bei ihren eigenen Geschäften irgendwie nicht mehr so happy waren und dann natürlich auch ein bisschen das Geld gewittert haben. Es gibt zum Beispiel eine sehr große Automobilgruppe, die dann plötzlich mit in den Markt eingestiegen ist und die sich jetzt aber auch wieder verabschiedet hat, weil sie halt merken, dass es nun doch nicht das Gleiche ist und dass auch der Kfz-Mechaniker, der jahrelang Mercedes repariert hat, nicht automatisch auch ein Wohnmobil reparieren kann, sondern da auch vor sehr, sehr große Herausforderungen gestellt wird. Und der Witz ist ja, wir hatten das schon mal, ja, das war damals schon mal der Fall, vor 2008, 2009, kamen sehr, sehr viele branchenfremde Leute in die Branche rein und als der Crash dann gekommen ist, ging es dann gerade wieder rückläufig. Das ist halt irgendwie immer wieder aufs Neue, so sind da so ähnliche Geschichten.
Okay. Ja, finde ich spannend. Ich ziehe auf jeden Fall den Hut davor, sich als junger Mensch heute hinzusetzen und zu sagen, im Fall von Philipp, ja, den Laden übernehme ich. Oder du, Martin, ja klar, baue ich mir kurz selber auf. Respekt, also da gehört ja dann doch ein bisschen was dazu. Jetzt, Martin, so eine Frage, die mir jetzt so, als du erzählt hast, so gekommen ist. Du hast gesagt, es gibt Autos, die verkaufen sich schneller, andere nicht so schnell. Was war denn das Fahrzeug bisher, was du am allerschlechtesten losgekriegt hast? Was stand denn am längsten rum bei dir?
Ja, tatsächlich ein Fahrzeug. Also ich habe ja eben schon erwähnt, ich stehe so ein bisschen auf Oldtimer und ich stehe auch tatsächlich so ein bisschen auf außergewöhnliche Fahrzeuge. Und den letzten Langsteher, den ich hier hatte, war tatsächlich ein Niesmann Bischof Arto von 2008, glaube ich, Baujahr 2008, Erstzulassung 2011. Und Fahrzeug, also Niesmann Bischof Arto, sehr hochwertig, sehr schönes Fahrzeug. Mhm. Ich fand den so geil, ich wollte den unbedingt haben. Das war eher so ein persönlicher Kauf, weil ich ihn einfach haben wollte. Ich fand den geil. Ich finde alte Wohnmobile einfach cool. Und ja, das Fahrzeug stand dann, glaube ich, 8 Monate oder so hier. Das wäre dann auch das Fahrzeug mit der längsten Standzeit bei mir. Habe ich tatsächlich mit viel Glück auf die einzige Anfrage, die ich, glaube ich, bekommen hatte, dann verkauft. War aber auch ein Prozess von 1,5 Monaten der Verkauf. Und habe da aber, glaube ich, den perfekten Kunden dann auch für gefunden. Und ja, diesmal Bischof Arthur mit 2008 mit Etagenbetten im Heck würde ich wahrscheinlich nicht nochmal kaufen.
Wie geht's denn überhaupt eigentlich? Ist das so, dass Privatkunden zu dir kommen und sagen, möchtest du mein Wohnmobil kaufen oder kaufst du von Händlern oder wie läuft's? Ja.
Also ich kann dir das einfach mal von Anfang, also ich sag mal, ich mache das jetzt Vollzeit 3 Jahre. Vorher will ich das gar nicht groß mit aufnehmen, weil vorher war das einfach irgendwie. Ich habe angefangen 2021, da habe ich am Tag bestimmt 100 Nachrichten auf Mobile rausgehauen, habe geschrieben, hey, wir sind Familienunternehmen, wir haben Interesse an eurem Fahrzeug, unser Ankaufspreis läge so und so, schnelle Abwicklung, habe halt ein bisschen drumherum geredet, das Ganze schön geredet, habe gesagt, wir kommen sofort, wir zahlen sofort, unkompliziert und einfach. Und so habe ich auch meine Prozesse gehalten, unkompliziert und einfach. Und so habe ich die ersten Fahrzeuge, das erste Jahr Fahrzeuge gekauft, die ersten anderthalb Jahre, also rein Kaltakquise, mobile.de. Und Nachrichten schreiben ohne Ende. Ganze Nacht. Also ich war abends im Bett am Handy und habe einfach nur getippt, eingefügt, Preise geguckt. Man hat ja irgendwann die Preise im Kopf. Das war so die ersten anderthalb Jahre. Und dann seit neuestem, oder seit anderthalb Jahren, also die letzten anderthalb Jahre, ging das tatsächlich sehr viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Die Leute kamen zu mir, weil man mittlerweile auch einfach einen Namen bekommen hat, sage ich jetzt einfach mal hier im Umkreis. Vieles, sehr, sehr, sehr vieles, was ich niemals erwartet und realisiert habe oder aktuell noch nicht realisiere, ist über YouTube, also über unseren kleinen YouTube-Kanal kriegen wir so viele Fahrzeuge rein. Wir kaufen zu 80% von Privatleuten mittlerweile. Mhm. Auch durch den YouTube-Channel haben wir deutschlandweit auch Händler, die auf mich aufmerksam geworden sind, die gesagt haben, hey, cool, endlich mal ein Ansprechpartner. Ne? Man baut ja auch irgendwo ein Vertrauen mit so einem Kanal auf und die Leute wissen, wer ich bin, was ich mache. Und das hat mir einfach viele Gebrauchfahrzeuge heutzutage ermöglicht. Also ich bin kaum noch, ich würde jetzt mal behaupten, ich kaufe, wenn ich aktiv Fahrzeuge suche über mobile im Jahr, 5 Stück noch an, über die reine Kaltakquise. Okay. Und das ist ein reiner Zufall, weil ich das Fahrzeug irgendwie gerade gesehen habe und brauche. Und der Rest kommt heutzutage tatsächlich zu mir.
Mhm, sehr interessant.
Du. Also es hat sich schon gut verändert. Und dann gibt es heutzutage auch so eine kleine Gebrauchtwagen-Plattform oder sagen wir mal Auktionsbörse. Da kaufe ich auch noch ein paar Fahrzeuge, aber das war es dann auch schon. Also das meiste kommt irgendwie, wird mir angeboten und dann kommen wir irgendwie immer schon zusammen.
Das würde mich mal interessieren, weil da muss ja irgendwann, du hast ja gesagt, mit 16 bist du in die Branche so ein bisschen schon reingerutscht, das ging über die Vermietung und so weiter. Aber trotzdem finde ich das noch irgendwo sehr außergewöhnlich, dass du dann wirklich gesagt hast, das ist es jetzt. Ich gehe jetzt diesen Weg zielstrebig, wie du schon sagst. Du arbeitest sehr lange, sehr viel, sitzt zu Hause. Also da muss ja auch schon irgendwo charakterlich so ein Thema dabei gewesen sein. Oh ja, ich sehe jetzt die nächsten 10, 15 Jahre, das ist jetzt mein Ding und da ziehe ich jetzt einfach voll durch, egal was kommt. Das ist ja auch nicht irgendwie so, das ist ja nicht normal, würde ich jetzt mal was behaupten, ne? Dass man so Vollgas sich hinter eine Sache setzt. Das hat sich natürlich ergeben, aber trotzdem muss man ja irgendwo sagen, dass du da so viel rein investiert hast. Das ist ja wie ein Profisportler oder ein Profifußballer, der halt einfach weiß mit 5 oder 6 Jahren, dass das sein Weg sein wird. Wie kam das zustande oder wie hat sich das für dich angefühlt? Das würde mich mal interessieren.
Also ich sag mal, als kleines Kind, das muss ich jetzt echt weit ausholen, aber schon als kleines Kind war ich immer schon. Also mir was sagen zu lassen, war schon immer schwer. Mhm. Das fällt mir das ist auch der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, nee, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt selber machen. Aber ich war schon als kleines Kind darauf fokussiert und ich fand das Unternehmerische cool. Ich fand das cool, wie hier jemand eine Firma aufgebaut hat, wie du einfach Prozesse entwickelt hast, das fand ich schon als kleines Kind faszinierend, wenn ich erfahren habe, oh, der Nachbar ist selbstständig, Und dann hat er auch irgendwann mal auf einmal ein schönes Auto gehabt und also ich hatte da einfach den Biss zu und habe einfach in der Ausbildung gemerkt, hey, das ist es nicht. Ich kann nicht mein Leben lang von 9 bis 16 Uhr im Büro sitzen, dann Feierabend machen. Was machst du denn dann zu Hause? Da gehst du ja, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hart, aber da habe ich mir gedacht, da gehst du ja kaputt, wenn du um 16 Uhr daheim bist und dann bis abends machst du ja nichts. Ja klar, du kannst deine Freunde treffen, aber ich kann jetzt nicht sieben Tage mit meinem besten Freund Fahrrad fahren. Und plus dazu war ich dann in unternehmerischen, ne, von einem Kumpel, der Vater war dann auch ein Unternehmer, hatte auch einen Betrieb und die haben sich dann vielleicht mal, weiß ich nicht, ein schöneres Auto gekauft und ich hatte einfach den Biss, ich wollte das auch, weil wir sind nicht reich aufgewachsen, ich hatte eine wunderschöne Kindheit, Aber wenn wir einmal im Jahr in Urlaub fahren konnten, war das schon mit dem Ersparten, was meine Eltern hatten. Und ich habe gesagt, ich will mehr. Also nicht, dass ich nicht glücklich über die Zeit bin, weil es hat mir ja gezeigt, was ich heute erreichen kann, wenn ich Gas gebe. Also rein unternehmerisch gesehen habe ich schon immer den Biss gehabt, zu sagen, hey, und mein Ziel heute, also jetzt drei Jahre, seitdem ich Vollzeit selbstständig bin, ist heute nicht mal das Geld mehr. Also ob ich jetzt Summe X oder Y verdiene, darum geht es mir gar nicht mehr. Heutzutage geht es mir eher darum, den Erfolg, mein Ziel zu erreichen. Und ich habe mir ein Ziel im Leben gesetzt. Ich habe mir gesagt, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann mache ich den Schlussstrich und gebe die Firma dann hoffentlich irgendwann an die Kinder weiter.
Und welches Ziel ist das?
Das habe ich ehrlich gesagt noch nie jemandem erzählt. Das ist so mein persönliches Ziel. Aber ich kann es gerne veröffentlichen. Und zwar ist das Ziel einfach, Deutschlands größter Gebrauchtwagenhändler zu werden.
Oh, Wahnsinn.
Das ist mein Ziel. Und wenn ich das Ziel erreicht habe und ich weiß, ich habe da so zwei, drei große Händler, die ich erstmal...
die du noch ausstechen musst.
Ja, klar. Genau. Und aktuell mit 150 Gebrauchtfahrzeugen bin ich noch weit entfernt. Aber ich habe mir ein Ziel gesetzt. Und das ist so um die 10 Jahre.
Krass.
Irgendwo in dem Bereich zu sein. Und da gebe ich gerade Gas. Ne?
Und
das ist der Grund, warum ich morgens aufstehe und Bock habe, Gas zu geben. Nicht, ja, nicht wegen dem Geld.
Mega geil.
Nicht, weil, weiß ich nicht, weil das Wetter schlecht oder gut ist, sondern rein dieses Ziel zu sagen, hey, ich habe mein Ziel erreicht. Und wenn ich das Ziel erreicht habe, dann kann ich in Ruhe sterben. Dann kann ich auch mal früher Feierabend machen.
Wie viel Gebrauchtwagen musst du verkaufen, schätzungsweise, dass du da hinkommst? Also das würde mich jetzt mal noch interessieren. Das kannst du dir bestimmt vorstellen.
Ja, also ich will nicht nur ein Fahrzeug mehr haben wie der größte Gebrauchtwagenhändler. Das muss dann schon ein neues Limit sein. Ja. Ich habe mir mal eine Zahl in den Kopf gesetzt, die aktuell irgendwo bei 1500 Fahrzeugen im Jahr liegt.
Wahnsinn.
Das ist eine Nummer, das geht natürlich auch nicht nur mit einer Niederlassung wahrscheinlich, ne?
Nein. Da habe ich, hab ich auch noch irgendwas im Kopf. Das sind alles Spekulationen. Ich weiß zwar nicht, ob das überhaupt realisierbar ist, aber ihr habt da schon eine Idee und bin da echt mental bereit zu. Und der Rest, ich sag mal, vieles kommt so, wie es kommen muss, ne?
So, aber Männer, jetzt lasst mal raus. Macht ihr zwei Deals miteinander?
Nein, tatsächlich noch nicht.
Aha. Ich dachte, jetzt kommt so raus, hintenrum der Philipp, der verkauft alle angekauften Wohnmobile hinterm Rücken direkt an den Martin.
Nee, also da kann man ja offen und ehrlich sein. Wir haben ja auch unsere Strukturen, was den Absatz von Gebrauchtwagen kommt, weil wir kaufen nicht alles an. Ja, das macht für uns auch nicht Sinn. Wir geben das oft auch weiter an Aufkäufer. Aber mit Martin habe ich in der Hinsicht noch nicht Kontakt gehabt. Aber das ist natürlich, das muss nicht so bleiben. Da bin ich ganz offen.
Hört sich an, als könnte da was draus werden. Ja.
Könnte, ja.
Was noch nicht ist, kann ja noch was werden.
So ist es.
Zumindest ist mir bei dir, Philipp, aufgefallen, da stehen sehr selten mal gebrauchte Fahrzeuge. Letztes Mal, als ich da war, standen da, glaube ich, zwei, ein Wohnwagen und ein Wohnmobil.
Ja, das Gebrauchtwagengeschäft, da sind wir nämlich beim Thema, das ist ein heikles Ding, da kann man sich echt die Finger verbrennen und das ist auch nicht unsere Expertise, also da sind wir zwar, wenn wir mal einen guten Gebrauchten haben, den nehmen wir gerne, aber da sind die reinen Gebrauchtwagenhändler einfach ein bisschen stärker und die haben auch meistens die Strukturen, um das auch abzubilden. Bei uns ist halt die Masse dann oft auch das Thema, weil wir wirklich in einer sehr großen Stückzahl unterwegs sind und können den Kunde im Gebrauchtwagensegment gar nicht so stark bedienen. Das heißt, wir gucken immer, dass da eine Garantie dahinter steckt. Wir schauen immer, dass das durch die Werkstatt durchlaufen kann, weil wenn da mal größere Probleme sind oder größere Themen, dann muss man da tatsächlich auch ein bisschen vorsichtig sein und da kann man zwar, wie der Martin gerade schon zeigt, da kann man schon echt Traktion auf die Straße bringen, aber man muss es halt auch gut können und gut machen, sonst kannst du dir da, glaube ich, echt die Finger verbrennen und das macht es auf der einen Seite so, da hast du auf der einen Seite ein Riesenpotenzial, auf der anderen Seite auch ein sehr großes Risiko im Vergleich zum Neuwagengeschäft, zumindest ist das meine Ansicht. Der Martin würde da mit Sicherheit von sich aus nochmal seine Einschätzung geben können.
Also was du eben schon erwähnt hast, die Garantie, die ihr natürlich beim Neuwagensegment hat, schützt euch natürlich vor erheblichen Kosten teilweise. Ich kann euch jetzt mal ein frisches Beispiel nennen. Ich habe jetzt Ewigkeiten den Ankauf selber betrieben. Das heißt, ich bin zu den Kunden rausgefahren, wie ihr euch vorstellen könnt, ab einer gewissen Stückzahl geht das nicht mehr, weil ich muss hier sein, ich muss präsent sein. Hab das natürlich dann auch irgendwann mal in andere Hände abgegeben. Und hab auch, du kannst jemanden natürlich anlernen, aber vieles ist Erfahrungssache. Der kann nicht bei den ersten 5 Fahrzeugen das Fahrzeug so begutachten wie du, der schon 10 Jahre gebraucht war oder Wohnmobile handelt. Das geht nicht. Und ich habe jetzt zum Beispiel wieder ein Fahrzeug angekauft und habe das Fahrzeug verkauft und das Fahrzeug, die Heckgarage war voll beladen. Ich sage den Leuten immer wieder, hey, bevor ihr das ganze Zubehör wegschmeißt, lasst das im Fahrzeug, der Nächste freut sich vielleicht drüber. Weil es ist ja wieder eine Aufverkeil, das sind ja alles Kosten, die auf dich hinzukommen, wenn du ein Wohnmobil kaufst. Ja. Und ich sage mal, lasst es alles drin, bevor ihr es wegschmeißt. Wenn ihr das privat verkauft, bei Kleinanzeigen macht das, aber bevor ihr es wegschmeißt, lasst es drin. Schön und gut ist der Kollege das Fahrzeug dann abholen geflogen, war dann in Berlin, wir kaufen deutschlandweit Fahrzeuge ein, war in Berlin, die Heckgarage war vollgepackt mit Sachen und also von Markisenzelt bis hin zu Aufverkeilen, alles war voll. Und er hat sich das Fahrzeug angeschaut und war auch was dran, wo ich dann gesagt habe, ich bin nicht der Mensch, der so gern dann vor Ort wie viele andere Händler extrem runterdrückt. Ich versuche da eine Lösung zu finden. In dem Falle war es dann doch schon mehr. Also es war schon extrem. Und da haben wir das Fahrzeug mitgenommen. Also wir sind super zusammengekommen mit dem Kunden. Der Kunde hat auch Einsicht. Ich erkläre das dann nochmal alles. Mache da einfach nochmal klar Schiff, was Sache ist. Und der Kunde hat es akzeptiert. Auf jeden Fall kam das Fahrzeug dann hier an. Und wie ich eben erwähnt habe, war da alles Mögliche drin, Markisenvorzelt und drumherum. Wir checken die Fahrzeuge nach dem Verkauf, also zwischen Verkauf und Abholung dann und habe natürlich das ganze Zubehör drin gelassen, weil ich brauche es ja auch nicht hier. Dann hätte ich ja eine ganze Halle nur mit Zubehör und könnte es gar nicht zuordnen. Und ja, Kunde hat das Fahrzeug abgeholt und siehe da, der Kunde, der es gekauft hat, kam auch 4 Stunden entfernt, hat 4 Stunden entfernt gewohnt und hat dann irgendwann die Heckgarage ausgeräumt, was wir nicht gemacht haben, weil ich dachte, komm, passt ja alles, das lag alles so ordentlich. Ja. Ich habe gedacht, gut, unten drunter war alles super. Ja, was ist uns aufgefallen? Übrigens, groß, wenn die Leute das hier hören, groß bekannt bei dem Hümer, hinten links und rechts die Ecken. Also es war die Heckwand komplett nass. Und dann hat der Kunde gesagt, Herr Silbert, 4 Stunden entfernt, damit sie mir jetzt da die Heckwand sich anschauen. Da habe ich gesagt, komm, fahr mal in eine Werkstatt und lass dir das mal angucken. Haben dann zusammen eine Werkstatt rausgesucht. Ich habe da auch noch angerufen. Das heißt, ich habe den Ablauf gemacht für den Kunden, hab den Kunden dann am Ende des Tages nur gesagt, hey, fahr mal hier zu der Firma XYZ, die begutachten das dann. Ich mache den weiteren Schritt. Und der Schaden hat mir, oder der Fehler hat mich jetzt 4.500 Euro gekostet.
Eben, ja.
Ne, und das sind halt Dinge, die wir im Gebrauchtwagensegment haben. Ich könnte jetzt natürlich dem Kunden sagen, ist ja mein Recht zu sagen, hey, bring mir das Fahrzeug und wir reparieren das hier intern. Aber ich sag's euch offen und ehrlich, wie es ist. Sind wir keine Werkstatt, die eine Heckwand austauschen kann, noch nicht. Dafür sind wir einfach noch nicht geschult und es ist auch gar nicht unser Ziel. Dafür gibt es Firmen, die auf sowas spezialisiert sind und B, fehlt mir auch die Zeit. Und habe das natürlich dann in Auftrag gegeben, weil am Ende des Tages soll der Kunde happy sein. Er hat hier viel Geld gelassen, er hat mir sein Vertrauen geschenkt und den Fehler, oder das musste ich jetzt bezahlen. Ne? Und das sind halt so Dinge, die wir im Gebrauchtwagensegment öfters haben. Und das ist jetzt schon groß raus ausgeschritten. Ne? Es gibt jetzt natürlich auch noch kleinere Dinge, wie mal da ein Wasserhahn, aber das checken wir, das sehen wir alles im Regelfall. Aber du weißt ja, wie das ist, Philipp, wenn du ein Gebrauchfahrzeug verkaufst oder allgemein Wohnmobil, der kann 2 Stunden fahren, da hat sich irgendwas gelockert, das kannst du im Vorhinein gar nicht wissen. Das kannst du gar nicht checken, das kannst du auch nicht reparieren. Es ist ein fahrendes Wohnzimmer auf Rädern. Dass da was passiert, so habe ich es mal, den Satz habe ich mal gesagt bekommen vom alten Kollegen, du kaufst hier ein fahrendes Wohnzimmer. Dass da mal was passiert, das ist leider unvermeidbar. Ne?
Ja, klar.
Und im Gebrauchtwagensegment ist es halt einfach so, wenn wir nicht richtig gucken, kann das mal schnell
teuer werden.
In die Minuszahlen rutschen. Ne? Ja. Wie ich jetzt gesagt habe, die 4.500 Euro war Lehrgeld.
Ja. Hast du da ein Gefühl dafür, dass wenn ein Kunde ankommt, weil ich unterstelle jetzt mal, dass es doch Kunden gibt, die dann auch mal ankommen und sagen, ja, das da hinten, das sieht der nicht.
Tatsächlich sehr häufig.
Ja, das bin sehr, ich mir sehr sicher, häufig.
Es ist sehr häufig, dass die Kunden, deswegen, es ist ja auch oft der Grund, warum die Kunden an den Händler verkaufen, weil sie wissen, hey, ne, wenn der den abgeholt hat, dann ist da Ruhe im Schacht im Regelfall. Mhm. Nicht jeder Händler ist da gleich. Also nicht jeder Gebrauchtwagenhändler, wie ihr vielleicht auch in den Medien mitbekommen habt, ist gleich seriös oder nicht seriös sein. Da habt ihr bestimmt auch schon viele Geschichten gehört. Und natürlich, kommt vor, aber deswegen das geschulte Auge, was am Ende des Tages guckt. Und,
also du hast da inzwischen schon ein Gefühl dafür, ne? Du hast doch irgendwie, wenn die bei dir vor der Nase stehen, dann siehst du das den Leuten an der Nasenspitze an, ne?
Du hast da irgendwann komplett ein Gefühl. Dein Bauchgefühl, ich sage mal, so ein Wohnmobilkauf im Privatsegment oder aber auch als Händler ist so ein bisschen auch eine Bauchgefühlsentscheidung, ob ich das Ding jetzt will oder nicht. Und ich weiß nicht wieso, aber bisher, toi toi toi, immer wenn ich gesagt habe, ich habe da irgendwie ein komisches Bauchgefühl, bin ich selber dahin gefahren. Und bisher hat es auch immer mein Bauchgefühl richtig entschieden. Ne? Also ich stand letztens bei einem Bürstner, da war die ganze Seite und das war so ein Bürstner Previum mit einer Heckklappe. Da war oben eine Leiste und nicht. Und das hat man aber nicht gesehen, weil sich das ja in die Wand einzieht. Ich weiß nicht wieso, aber ich wusste bei diesem Bürstner Previum, den musste ich mir selber angucken. Und am Ende des Tages haben wir uns dadurch, dass ich mir den angeschaut habe und die Erfahrung einfach mitgebracht habe, über 10.000 Euro gespart, ne? Weil es war die Heckwand und die Seitenwand betroffen. Ist aber tatsächlich dann eine Bauchgefühlsentscheidung.
Ja, ich meine, wir haben diese Themen auch, wir haben ja auch viele in Zahlungnahmen, die Kunden kommen vorbei und das ist immer das Gleiche, ne? Du hockst dann vom Vertragsabschluss, hockst du dann da, dann gehst du dieses Formular durch, siehst ein paar Bilder und ja, Top-Zustand, der hat wirklich gar nichts. Ja, das ist wirklich, das hörst du zu 100% oft. Und dann kommt das Auto an und der Prozentsatz, wie oft diese Aussage gefallen ist, mit hat dann wirklich nichts, der stimmt nicht überein. Ja, also da gibt es dann oft.
Ja, das stimmt.
Ja, da ist dann irgendwo das Holz marode oder irgendwas schmiert, irgendwas ölt, irgendwas isst und dann sprichst du die Leute drauf an und dann, ach, das wusste ich gar nicht, das war mir nicht bewusst. Ja. Das ist auch immer so ein Ding. Es ist einfach klassische Taktik, ganz oft. Ja.
Also wie funktioniert... Ja?
Um es dir einmal kurz zu erklären, bei mir im Ankauf, da interessiert es mich noch gar nicht, ob die Heizung klappt, ob der Wasserhahn dicht, das ist mir, ich sag dir, wie es ist, das ist mir beim Ankauf, wenn ich beim Kunden stehe, dann interessiert mich gar nicht, ob das Kochfeld funktioniert, das sind alles Dinge, die können wir intern noch zu humanen Kosten reparieren, aber wenn eine Wand und ich, also nass ist, marode ist oder das Dach, dann ist halt der Spaß vorbei, deswegen geht es bei mir im Ankauf eine Stunde lang nur darum, ist das Fahrzeug trocken und dicht. Wie sieht die Historie vom Fahrzeug aus? Und natürlich unten drunter Chassis, Motor ein bisschen. Ne? Ich bin jetzt auch kein Kfz-Mechaniker, aber man weiß natürlich, wo man gucken muss und was man zu beachten hat. Ja. Mehr mache ich im Ankauf nicht, offen und ehrlich. Also ich gucke im Ankauf nicht, ob die Heizung funktioniert. Und toi, 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 hatte ich bisher noch nie das Problem, dass irgendein Gerät groß kaputt war, sondern wenn da nur irgendwas Großartiges im Aufbau. Mhm. Also sprich Wände, Dach, Boden.
Wie machst du es denn in der Praxis? Weil du hast gesagt, du kaufst deutschlandweit ein. Du kannst natürlich jetzt wahrscheinlich nicht überall selber hinfahren. So groß, so klein ist Deutschland dann ja auch nicht. Wie funktioniert es denn in der Praxis? Ich will mein Auto an dich verkaufen. Nein, Philipp, will ich nicht. Aber angenommen, ich wollte mein Auto an dich verkaufen. Ich bin gerade in Bayern. Wie geht's?
Ja, also im ersten Falle nimmst du einen Kontakt zu mir auf. Wie du das machst, liegt in deinen Händen. Das heißt, über WhatsApp, über E-Mail, über ein Telefonat. Ganz egal, du kannst auch mein Video kommentieren, da werde ich dir auch irgendwie drauf antworten. Also am Ende des Tages, wenn du mir schreibst, ich will mein Gebrauchfahrzeug an dich verkaufen und wir kommen zum Kontakt, rufe ich dich wahrscheinlich an oder frage dich erstmal so ein paar grundlegende Dinge, weil wir haben von, ich sag mal, 100 Anfragen im Monat, kannst du 90 auf gut Deutsch gesagt in die Tonne kloppen, weil die Leute natürlich das wollen, was mobile.de gerade drinsteht. Ja, also der Kunde, das Fahrzeug wird für 50.000 gehandelt, der Kunde will 49 und denkt sich mit den 1.000 Euro, ist doch alles gut.
Ist das nicht so, oder?
Leider nicht. Auch wir haben unsere Marge und die muss stimmen. Und am Ende des Tages, so, wie gesagt, baust du den Kontakt zu mir auf, willst dein Fahrzeug an mich verkaufen und ich wiederum frag dich dann ein paar Dinge, ne? Allgemeinzustand, gibt es irgendwelche Schäden, kannst du mir ein paar Bilder zuschicken, hast du eine Preisvorstellung und ein paar Ausstattungsdetails. Dann schickst du mir das zu und ich kann ja eigentlich innerhalb von 1-2 Minuten direkt sagen, wenn du mir einen Preis nennst, ist das realistisch oder sind wir weit entfernt. Du bekommst von mir trotzdem einen Ankaufspreis, also ganz egal, ob wir jetzt 20.000 Euro entfernt sind oder nicht, sage ich dir, hey, das ist realistisch und ich erkläre dir aber auch, warum ich so denke, also warum ich sage, hey, ne, ich kann dir nicht 1.000 Euro weniger geben, wie das, was du dir vorstellst. Und ja, dann nimmst du den Kontakt auf und ich sag mal, wir kommen zusammen. Du sagst, hey, ich will das Fahrzeug jetzt an den Herrn Silbert verkaufen. Dann telefonieren wir kurz. Du sagst mir gerade, wo du wohnst. Ich suche den nächsten Flughafen oder den nächsten Bahnhof raus. Ich schicke dir vorab per E-Mail den Kaufvertrag zu. Du schickst mir den unterschrieben zurück. Daraufhin prüfe ich, ob ich eine Echtzeitüberweisung auf dein Konto machen kann, weil nicht jede Bank das annimmt. Mhm. Das hat man halt irgendwann sich so beigebracht, welche Bank macht das, welche Bank macht das nicht. Und wenn der Kollege oder ich dann vor Ort sind, gucken wir nochmal gerade halbe Stunde bis Stunde das Fahrzeug durch, ob irgendwas ist, was der Kunde uns nicht erwähnt hatte oder was großartig defekt ist oder undicht ist oder irgendein dicker Schaden, von dem wir nichts wussten, dicke Schramme, große Delle, weiß ich nicht, jetzt mal als Beispiel genannt. Wir sind da ziemlich einfach gestrickt. Ja, und dann gibt es die Echtzeitüberweisung. Wir nehmen das Fahrzeug mit, melden den innerhalb von 3 Werkstagen kostenfrei für den Kunden ab und dann hörst du eigentlich nie wieder was von uns.
Okay. Warum sollte ich mein Auto an dich verkaufen und nicht privat?
Weil es einfach und unkompliziert ist. Hm. Da habe ich dir ganz einfach erklärt, du kriegst sofort dein Geld. Also wenn wir da sind, kriegst du dein Geld. Du musst uns keine Einweisung geben von 3 Stunden. Ich werde dein Fahrzeug auch nicht mit der Lupe auseinandernehmen. Für mich ist das tägliches Brot. Das ist wie, weiß ich nicht, wie ein Fliesenleger vielleicht immer Fliesen legt. Wenn du das als Privatmensch das erste Mal machst, ist das mit viel Arbeit, viel Aufwand verbunden. Ja. Das gibt es bei uns nicht. Wir kommen vorbei, wir gucken uns das Fahrzeug an, du kriegst dein Geld, wir holen das Fahrzeug mit und du hörst nie wieder was davon. Du musst uns nichts erklären, du musst uns auch nichts verheimlichen. Also man kann offen mit uns reden, auch wenn was dran ist. Wir finden immer eine Lösung. Und vor allem, also ich glaube, das Schönste ist das Unkomplizierte. Ne? Mhm. Du hast einfach Ruhe. Ich meine, so ein Gebrauchtwagenkauf, da kommen einfach mal kurz erklärt, verkaufst einen Wohnwagen, der ist 5 Jahre alt mit Stockbetten, dann kommt die Familie, die noch nie gecampt hat mit 2 Kindern und für die ist das erstmal komplett Neuland. Und die wissen auch heute noch gar nicht, wollen sie kaufen oder nicht.
Die wollen erstmal gucken manchmal, ne?
Die wollen erstmal gucken, weil es gerade auch mal vielleicht in der Nachbarschaft steht. Also ich habe da schon die kuriosesten Geschichten von Kunden gehört, warum die dann gesagt haben, hey, nie wieder, nur noch an Händler. Und es gibt die Sparte an Kunden, jetzt mal doof gesagt, die wollen ihr Fahrzeug an Händler verkaufen, weil die wissen, da ist was dran. Also es ist irgendwas defekt. Ja,
klar.
Und es gibt die Sparte an Kunden, die sagen, ich habe keinen Bock auf den Privatverkauf, weil das ist einfach mit viel zu viel Anstrengung, Zeit. Dann kommt der Kunde nicht, du fährst zum Stellplatz. Dann fragt der Kunde dich 3 Stunden und sagt dir dann am Ende des Tages, ja, ich habe dann anderen auch noch 300 Kilometer entfernt für 1.000 Euro weniger gesehen. Und das ist dann der Grund, warum die Leute zu uns kommen und sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr. Ich will einfach nicht mehr.
Verstehe ich, ja. Verstehe ich.
Also ich glaube, um es kurz zu fassen, das Unkomplizierte macht es aus.
Okay. Ich habe mal noch eine Frage, Martin. Machst du selber auch Wohnmobilurlaub?
Das ist eine Frage, die mich jeder Kunde stellt. Offen und ehrlich, nein, nicht mehr. Ich kann dir auch erklären, warum.
Fürchterlich, dieses Campen.
Ich bin gespannt. Nee. Die Kundschaft, also liegt dir nicht.
Ich bin tatsächlich ein sehr einfacher Mensch. Also ich kann auch meinetwegen im Schlafsack ohne Dach schlafen. Mir ist das ziemlich egal. Aber wenn ich mit dem Wohnmobil im Urlaub bin, fange ich an, im Urlaub, ohne es zu wollen, zu arbeiten. Das heißt, am ersten Tag ist es noch human. Am zweiten Tag siehst du mich schon bei dem Nachbarn hier und da. Und am dritten Tag hat das irgendwie jeder mitbekommen. Der eine fragt dich, was ist mein Fahrzeug wert? Der andere fragt mich nach Ersatzteilen. Der andere sagt, kannst du mal nach meiner Heizung gucken? Und ich weiß nicht, wieso es so ist, aber es wird irgendwie immer, kommt irgendwie immer ein Kunde oder irgendwer drauf, dass du Händler bist. Liegt vielleicht auch daran, dass ich immer in meinen Arbeitsklamotten rumlaufe. Und
du läufst also über den Campingplatz und kaufst den Leuten die Autos unterm Hintern weg, richtig?
Ich erleichtere den Kunden den Verkauf, sagen wir es mal so. Nee, es ist einfach schon vorgekommen. Es ist schon vorgekommen, dass ich einfach dann im Urlaub war 2 Wochen und eine Woche davon aber mehr gearbeitet habe, wie Urlaub gemacht habe. Und dann habe ich irgendwann mit der Lebensgefährtin drüber gesprochen. Die hat dann gesagt, ist vielleicht jetzt nicht so der schönste Urlaub gewesen. Habe ich gesagt, komm, das war auch am Ende des Tages. Ich kam aus dem Urlaub zurück und hatte noch mehr Arbeit, wie als ich in den Urlaub gefahren bin davor. Und mache noch Kurztrips. Also ich fahre hin und wieder mal mit dem Fahrrad vielleicht in die Berge. Oder aber auch, ich war jetzt zum Beispiel im November mit dem Wohnmobil im Europapark. Sowas mache ich noch, aber mein Haupturlaub nicht mehr. Aber nicht, weil es mir keinen Spaß macht. Nicht, weil ich sage, Camping ist doof. oder gefällt mir nicht, sondern einfach aus dem Hintergrund zu sagen, hey, ich will von der Arbeit abschalten, wenn ich im Urlaub bin.
Du machst einfach keinen Urlaub mehr oder wie? Oder einfach dann
doch, Hotel? Ich mache Urlaub.
Großurlaub im Hotel Urlaub. Oder sowas?
Nee, Hotel kommt für mich auch nicht. Also ich bin da sehr speziell. Hotel mag ich nicht, weil das ist einfach nicht mein Bett.
Ja.
Und ich mag es auch dann mal ein bisschen ruhiger. Also ich habe jeden Tag, mein Telefon klingelt am Tag über 50 Mal. Ich mag es einfach ein bisschen abgeschattet und allein zu sein. Und meistens dann im Ferienhaus oder in einer Ferienwohnung. Ah, also ich war dieses Jahr tatsächlich nach 3 Jahren nochmal im Hotel, eine Woche. Und ich kann euch sagen, die nächsten 5 Jahre fahre ich in kein Hotel mehr.
Das kann ich verstehen.
Sehr interessant, ja.
Und vielleicht nochmal, um aufs Thema Urlaub zurückzukommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Philipp, aber ich fahre, weil ich halt Bock habe, hier was aufzubauen, fahre nur einmal im Sommer weg, also eine Woche maximal, mehr will ich aber gar nicht. Bin dafür aber im Dezember öfter. Also ich liebe Skifahren.
Ja, ich auch.
Und bin November bis Januar bin ich sehr oft in Österreich übers Wochenende mit Freunden.
Bei mir ist genau das Gleiche, ja.
Ja, und zufälligerweise ist mein bester Freund in der Gastronomie tätig und die haben im Winter komplett geschlossen. Und dann können wir die Zeit im Winter nutzen und fahren dann halt einfach mal weg. Das ist so ein bisschen, wie es zu mir und Thema Camping steht. Ich mag es, ich würde es auch gerne weitermachen oder hin und wieder mal machen, aber ich komme nicht zur Ruhe.
Hm. Nee, bei mir ist das ähnlich. Ich habe ich mache ungern Sommerurlaub einfach. Ich weiß einfach nicht, was ich mit mir anfangen soll im Sommer. Ich bin auch nicht so ein. Jetzt habe ich so ein bisschen das Kitesurfen für mich entdeckt und das finde ich ganz cool im Sommer. Das ist ganz geil. Aber auch mit einem Wohnmobil ist es zwar also schon geil, aber auch sehr anstrengend. Ne? Du bist halt permanent damit beschäftigt, das Ding halt sauber zu machen, zu organisieren. Wie wenn das jetzt dein eigenes ist, was halt irgendwo rumsteht, wo du einfach wegfahren kannst. Und das ist einfach dann viel mit Arbeit verbunden, hast du schon recht, wenn du halt tagtäglich mit den Dingern zu tun hast. Aber Winterurlaub ist mir auch tatsächlich lieber, ja.
Marc, machst du denn noch Urlaub abseits vom Wohnmobil?
Tatsächlich ganz, ganz selten. Ich war jetzt gerade ein paar Tage in Dänemark. Muss ich tatsächlich an dich, Philipp, auch denken. Ich war in Klitmøller oben. Das ist ja so das Surferparadies, Surfer- und Kiterparadies. Da waren auch ganz viele Leute mit ihren Wohnmobilen, aber die von den Surfern sehen irgendwie völlig anders aus.
Ja, genau.
Sehr, sehr krass. Aber ich bin tatsächlich eigentlich nur im Wohnmobil unterwegs. Also auch mit meiner Tochter. Ich habe eine 13-Jährige, für die ist das natürlich auch immer spannend. Mhm. Mit der fahre ich auch Ende nächster Woche fahre ich mit der erstmal nochmal 2 Wochen nach Italien. Ja. Und dann, genau.
Ja, ich sage auch immer den Kunden, entweder du liebst es oder du hast es, sage ich mal Mietkunden immer, entweder du kommst nächstes Jahr wieder oder ich sehe leider nie wieder was von dir oder ich sehe dich nie wieder. Ich glaube, ja, man muss es wollen.
Ja.
Wie mir man eben schon gesagt hat, man muss es einfach wollen. Das ist so, ich mag es, ich liebe es eigentlich sogar. Es ist genau meine Art, weil du in deinem eigenen Bett bist. Aber ich werde mich niemals im Urlaub dann entspannen. Und wenn ich schon mal eine Woche im Jahr Urlaub mache im Sommer, dann will ich tatsächlich auch ein bisschen Ruhe von der Arbeit haben. Zumindest mal muss ich jetzt nicht noch anfangen, mein eigenes Wohnmobil zu reparieren und dann vom Nachbarn noch und die Ersatzteilpreise raussuchen und dann noch ein Fahrzeug anzukaufen. Ne?
Ja. Nee, das muss nicht.
So sehr ich auch Gebrauchtfahrzeuge liebe und gerne kaufe, habe ich die eine Woche im Jahr, wo ich es dann nicht mache.
Ja. Cool. Ich würde sagen, wir haben schon gut gefüllt jetzt. Hat echt Spaß gemacht. Einer hätte ich ein bisschen die Zeit außer Acht gelassen. Wir haben jetzt, glaube ich, schon 50 Minuten geschafft.
Ja.
Damit sind wir, glaube ich, am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören bis dahin und cool, dass du dabei warst, Martin. Das hat mich.
Ja,
heute war ich endlich mal nicht in Unterzahl als Händler. Können wir gerne auch nochmal anschließen. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich denke, der Kontakt, der wird nicht abreißen jetzt.
Freut mich. Also ich fand es cool. Ich war jetzt mein erster Podcast. Ich bin ja, wie gesagt, YouTube-technisch jetzt seit über einem Jahr auch drin. Macht ja auch sehr viel Spaß. Podcasts habe ich immer mal wieder im Kopf gehabt. Also ich wollte es immer mal wieder angehen, zu sagen, hey, komm, jetzt machst du das mal. Aber wie du weißt oder wie du das Geschäft kennst, die Zeit ist immer sehr rar. Dann habe ich gesagt, nee, bisher nicht. Dann kam gestern deine spontane Frage und habe gesagt, ey, geil, cool, ich wusste gar nicht, dass ihr das macht. Hab mir das gestern Abend echt so 4 Stunden ein bisschen angehört,
okay.
Während ich gearbeitet im Büro war. Ich dachte, hey, cool, freut mich, dass es sowas gibt.
Cool. Du bist hier herzlich eingeladen jederzeit, wenn du Lust darauf hast. Ja. Jetzt machen wir das live vom Publikum, dann glaube ich, wäre das eine schöne Bereicherung.
Outdoor Days im September wäre doch so ein Termin, ne?
Könnte man machen,
20. bis 22. Ja. Wenn du da Zeit hast, ist ja nicht so weit.
Ja, jetzt hören wir hier mal auf mit den ganzen Cliffhangern, sonst machen wir hier alle wuschig. Also, dann sehen wir uns oder hören uns zum nächsten Podcast wieder in 2 Wochen.
So wird's gemacht.
Bis bald. Ciao,
Dankeschön.
Ciao.
Dankeschön. Bis dann. Tschüssi.
Bis dann. Ciao.